Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde, Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen noch einmal den Herrn suchen, dass er uns hilft, hineinzuschauen in seine Herrlichkeit, die er uns offenbart hat. O Herr, unser Gott, komm und hilf uns. Auch wir schauen auf den Herrn Jesus Christus, das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und wir denken an dein Wort, das uns sagt, dass wir Freimütigkeit haben dürfen zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut des Lammes. Und wir denken an deine Verheißungen, die du gegeben hast, Herr Jesus, auf der Erde, als du gesagt hast, wir sollen in deinem Namen bitten, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und dadurch wirst du verherrlicht, o Gott, dass wir Frucht bringen. Darum rufen wir dich an, dass du nun unsere Augen öffnest, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Hast du doch gesagt, dass wir mit aufgedecktem Angesicht im neuen Bund die Herrlichkeit des Herrn anschauen und so verwandelt werden in ein und dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So handle an uns nach deiner Verheißung. Gib uns nach dem, was du Christus zugesagt hast. Erleuchte die Augen unseres Herzens, gib uns Einsicht. Gib, dass wir verändert, von deinem Wort weggehen. Amen. Im Grunde genommen sehen wir hier den Ursprung der Offenbarung. Sozusagen, wo ist die Quelle der Offenbarung? Gott muss sich nicht mitteilen. Gott hätte auch all das, was er tut, tun können ohne uns und ohne sich herabzuneigen, und uns, um uns das mitzuteilen. Hier nun schauen wir in die Herrlichkeit Gottes hinein, wir schauen in den Thronsaal Gottes hinein und wir sehen nicht vieles, wir sehen nicht alles, denn der Text beginnt damit, dass hier steht, ich sehe und siehe, ich sah, eine Tür war geöffnet im Himmel. Das heißt, er sieht durch eine Tür. Gott öffnet eine Tür, Gott öffnet diese Tür nach seiner Weisheit, nach dem Maß, wie Johannes es empfangen kann, sehen kann und wir es empfangen sollen und sehen sollen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das ist trotzdem sehr wichtig, dass wir merken, wir schauen in die Herrlichkeit Gottes hinein, aber diese Herrlichkeit ist so fremd von dem, was wir kennen und sehen, dass es Vergleiche braucht aus dem Alltag, aus dem Erfahrungsschatz, den der Mensch hat und in besonderer Weise, den sie damals hatten, um nur andeutungsweise zu erzählen, was dort geschehen ist. Jemand brauchte ein einfaches Bild. Er sagte, stell dir vor, du gehst zu einem ganz primitiven Stamm, der noch nie elektrisches Licht gesehen hat und auch nicht weiß, was Elektrik ist. Und jetzt kommst du dahin, um dort zu wohnen, und du erklärst denen, was Strom ist und was ein elektrisches Licht ist. Überleg mal, wie du das beschreiben würdest. Ich habe es für mich mal versucht, aber wie erklärt man Strom, dass da irgendwas durchs Kabel fließt und dass dann auf einmal eine Sonne im Zimmer leuchtet oder sonstige Dinge? Ja? Wir merken schon, dass es nicht so einfach ist. Und jemand hat es sehr schön gesagt, hat gesagt, je näher wir an Gottes Herrlichkeit herankommen, je mehr fehlen uns die Worte und die Parallele, die wir kennen aus unserem Leben. Und so schauen wir in diese Herrlichkeit hinein und deswegen braucht dieses Buch der Offenbarung so viele Bilder und sagt immer wieder, wie, 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 und weiß ganz genau, dass dieses Wie begrenzt bleibt, dass es nur ein Abglanz des Gesamten ist, der Herrlichkeit. Und ich glaube, wir werden alle wie die Königin von Saba, wenn wir in Gottes Herrlichkeit hineingehen, sagen nicht die Hälfte, vielleicht werden wir auch sagen, nicht 1% ist uns gesagt von dem, was du an Herrlichkeit gebreitet hast, denen, die dich lieben. Und selbst Johannes der Apostel schreibt in seinem Brief, er sagt, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und er sagt, das ist überaus herrlich, dass wir Kinder Gottes sind. Aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Er meint, wir können das Ausmaß dieser Herrlichkeit gar nicht verstehen. Aber wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist überaus herrlich. Und hier sehen wir in den Thronsaal rein und dann sehen wir das Lamm, nämlich den Herrn Jesus in diesem Thron. Und seine Bedeutung darin. Wir wollen also zuallererst in diesen Königssaal hineinschauen und einfach nur ein paar wichtige Punkte rausholen. Dann wollen wir die Handlung in Kapitel 5 sehen und das dann auch etwas auf uns anwenden. Das ist sozusagen, das sind so die drei Punkte heute Morgen. Also Gott will sich mitteilen und Gott sagt, er teilt sich mit, indem er eine Tür öffnet im Himmel. Und Johannes hineinführt, um das zu sehen in einer Vision. Johannes muss fähig gemacht werden, diese Offenbarung Gottes zu empfangen. Und das ist, weil es ist unmöglich, es mit den natürlichen Sinnen aufzunehmen. Und natürlich muss er auch fähig werden, es dann in Worte zu fassen und niederzuschreiben, so wie Gott es uns mitteilen wollte. Und dann heißt es hier und zugleich, Vers 2, war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und es ist das Zentrum des Himmels, was Johannes sieht. Er sieht einen Thron. Ein Thron ist für jeden klar, das ist ein Königsthron, ein Thron, auf dem ein Herrscher ist. Und das, was dieser Text hier uns vermitteln will, dass er uns zeigt, hier ist ein Thron und dieses ist der Thron. Und in diesem Thron, mit diesem Thron ist nichts vergleichbar. Und da kommen wir auch gleich drauf in der Beschreibung. Und es heißt dann, dass der darauf saß, war seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron. Und dann heißt es, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Also hier werden drei Edelsteine benutzt, um die Herrlichkeit erstmal dessen zu beschreiben, der auf dem Thron saß und dann auch das, was um den Thron ist, nämlich dieser Regenbogen, der einem Smaragd gleicht. Man vermutet, dass der Jaspis, der hier zuerst erwähnt wird, nicht der Jaspis ist, den wir heute sehen, wenn wir ihn zum Beispiel bei Google eingeben, sondern dass hier dieses Wort gebraucht wird für einen Diamanten. Nun, ein Diamant hat natürlich, ist in sich glasklar und spiegelt doch so verschiedene Farben wider in seiner Herrlichkeit. Und wenn wir nachher nochmal hineinschauen, oder wenn wir hinschauen, Vers 5, und von dem Thron gingen Blitze aus, wir bleiben nur bei diesen Blitzen, dann wissen wir, dass dieser die Herrlichkeit, also wenn wir uns nur mal einen Diamanten vorstellen in seiner Herrlichkeit, und ich habe einmal jemanden gesehen, der hatte eine Diamantkette, also mit ganz vielen Diamanten, und es war eine Frau, und die ging auf die Bühne, und die Strahler beleuchteten die Bühne, und dann setzte sie sich auf die erste Reihe im Dunkeln, aber die Strahler von hinten erfassten sie manches Mal, und jedes Mal wurde die Aufmerksamkeit der Augen auf die Reflexion dieser Diamanten gerichtet, weil die blitzten auf einmal in allen Farben auf. Nun, das war nur ein bisschen Licht und kleine Diamanten. Hier heißt es, der Thron war einem Diamant gleich und Blitze sind da vor dem Thron. Und da können wir uns nur ein bisschen vorstellen, was Johannes hier sah, war nur ein Abbild von dem, oder da fehlten ihm die Worte, es zu beschreiben. Und er sucht nun diese Worte und zeigt uns eben diese Herrlichkeit. Ich denke, dann redet er von einem Sardesstein, es ist ein rötlich schimmernder Stein und doch auch ziemlich durchsichtig. Und auch der wiederum zeigt etwas von der Herrlichkeit dieses Thrones, aber vor allem meiner Meinung nach zeigt es etwas von dem Feuer und Blitz, was inmitten im Thron ist. Und wenn er dann von dem Smaragd redet, der Smaragd ist eigentlich etwas grünlich, aber er spricht gleichzeitig vom Regenbogen mit den verschiedenen Farben des Regenbogens. Warum er dann, wie soll ich sagen, uns an den Smaragd erinnert, was das Grünliche daran ist, wissen wir nicht. Aber wir denken, wir sehen, es muss überaus herrlich sein, was er hier gesehen hat. Der Regenbogen ist wahrscheinlich deswegen da, weil er uns erinnern soll an den Bogen, den Gott nach der Sintflut in den Himmel setzte. Und dass Gott eben, als er diesen Regenbogen in den Himmel setzte, einen Eid gab. Und in diesem Eid und diesen Regenbogen gab er nicht für uns für seinen Eid, sondern er sagte, damit ich an den Bund denke, den ich euch gegeben habe. Gott hat diesen Regenbogen für sich hingestellt, um zu sagen, so dass ich an den Eid denken werde. Natürlich sollte das uns zu Hilfe gegeben sein, damit wir wissen, Gott selbst sorgt dafür, dass er seinen Bund und seinen Eid nicht vergisst. Und hier sehen wir, werden wir erinnert und Johannes wird erinnert, dass dieser Regenbogen dort am Himmel steht, dort über dem Thron ist. Das heißt, der Thron Gottes ist umleuchtet von seiner Treue, zu seinem Bund. Und das ist überaus herrlich. Wir sehen dann die anderen lebendigen Wesen dort bei dem Thron und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Nun, diese 24 Ältesten wurden in der Geschichte meistens als die Erlösten aus dem Alten und Neuen Bund beschrieben. 24 deswegen, weil wir in Kapitel 20 in der Beschreibung der Herrlichkeit des Himmels die 12 Apostel und die 12 Stämme Israels haben und es darauf hindeutet, auch die Beschreibung dieser 24 Ältesten zeigt etwas von den Charakterzügen, den Gott den Gläubigen oder den Versprechungen, die Gott den Gläubigen gegeben hat. Ich möchte es der Zeit halber jetzt nicht alles hervorheben, aber all das, was diese 24 Ältesten haben, was hier beschrieben wird, hat Gott den sieben Gemeinden verheißen, ihnen zu geben, wenn sie überwinden. Und ich denke, die weißen Kleider sollen in besonderer Weise noch darauf hindeuten, dass sie so von Gott gereinigt sind, dass sie weiße Kleider haben vor Gott, unbefleckt sind, rein sind. Manche übersetzen das auch, also die Übersetzung in Kapitel 5, du hast uns erkauft, variiert bei manchen Bibeln. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das bei sich anders gelesen hat. Da steht, du hast sie für Gott erkauft. Und daher nehmen manche auch an, dass es hier nicht um Menschen geht, sondern um Engel. Aber wie auch immer das ist, was wir sehen hier, ist eine besondere Herrlichkeit, die Gott den Gläubigen gegeben hat. Denn selbst wenn diese 24 ältesten Engel wären, würden sie ja doch von dem sprechen, was Gott den Menschen gegeben hat. Ich neige eher dazu, hier wirklich die Erlösten zu sehen, denn diese Verheißungen, die wir sozusagen, oder diese Beschreibung ihrer Merkmale entspricht den Verheißungen, die Gott den Gläubigen eben in anderen Stellen der Bibel immer wieder gibt. Und jetzt geht es weiter und dann heißt es, und vor dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und hier zeigt uns erinnert uns die Bibel an die Naturgewalten, die größten Naturgewalten, die ein Mensch kennt. Ich weiß nicht, wer von den Kindern schon mal einen richtigen Sturm erlebt hat. Ein Sturm, der so gewaltig ist, dass es eins nach dem anderen Mal blitzt. Ich war in Stürmen in Südamerika, wo es scheinbar minutenlang hell war durch die Blitze, die von einem Ende des Himmels zum anderen gingen. Und wenn es diese Blitze gibt, die so über den ganzen Himmel sich ziehen, unglaublich hell sind, und dann du mittendrin stehst, und dann auf einmal der Donner kommt und ein Donner nach dem anderen kommt, dann erfüllt es dich manchmal mit großem Schrecken. Und wir wissen, dass Luther in so einem Sturm geraten ist, denn es ihn so einen Schrecken machte, dass er einen Eid gab, ich werde Mönch, will ein Mönch werden. Warum? Weil er fürchtete den Tod bei diesen Blitzen und bei diesem Donner. Wir werden hier meiner Meinung nach erinnert an den Berg Sinai. Als Gott die 10 Gebote gab, da blitzte es und da donnerte es. Gott offenbarte seine Herrlichkeit in der Weise vom Himmel, dass das ganze Volk Israel sagte, rede nicht mit uns, wir werden sterben, wir können das nicht aushalten. Und sie baten Mose, für sie zu reden. Und Mose selbst sagte dann, wir lesen es im 5. Buch Mose, ich bin voll Furcht und Zittern, weil er es nicht aushalten konnte, weil er merkte, er kann diese Herrlichkeit der Offenbarung Gottes nicht ertragen. So, er gebraucht also Blitz und Donner, nicht weil Blitz und Donner angemessen sind, sondern weil das ist das Bekannteste ist, dass die Menschen auf dem ganzen Erdkreis kennen, für die Macht dieses Lichtes und für die Macht dieses Grollens und für den Eindruck, den es im Menschen hinterlässt, wenn er wirklich mal in solch einen Sturm gerät. Und damit verstehen wir, wie es Johannes ging vor diesem Thron und welche Ehrfurcht es ihn einflößte, all dieses eben zu sehen. Dann heißt es, dass dort 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welches die 7 Geister Gottes sind. Und ich denke, er erinnert hier an die Menora in der Stiftshütte, die eben 7 Lampen hatte. Aber er nimmt Bezug, wie er an mehreren Stellen der Bibel Bezug nimmt, auf die Offenbarung Gottes an Jesaja, und das werden wir später nochmal sehen, dass Jesaja den Herrn Jesus sah als den, der die sieben Geister Gottes hat. Und da werden, werden sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes beschrieben. Es zeigt also die Vollkommenheit des Heiligen Geistes in seinen Eigenschaften. Und es wird uns hier gesagt, hier ist der Heilige Geist in seiner ganzen Majestät und Herrlichkeit, Gott gleich, gegenwärtig, in all seinen Eigenschaften. Jesaja 11, Vers 2, wer es mal nachlesen möchte, da werden eben diese Eigenschaften Gottes dargestellt. Wir sehen später auch, dass das Lamm die sieben Geister Gottes hat. Und da werden sie als sieben, werden diese sieben Eigenschaften als sieben Augen des Lammes beschrieben. Nun, dann um den Thron sind dann die vier lebendigen Wesen. Oder, Entschuldigung, erst heißt es, vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Also ist, der Thron selbst war überleuchtet von Glanz und Herrlichkeit umhüllt, aber er sagt auch, der Thron stand oder war umgeben von einem gläsernen Meer wie ein Kristall. Wir können uns das vorstellen, was es bedeutet, wenn eben diese Blitze dort leuchten und was er hier an Herrlichkeit sah. Und dann sagt er, dort sah er noch vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Manches oder vieles ist eng, eng angeknüpft an die Vision von Hesekiel, und die Beschreibung ist offensichtlich, zeigt offensichtlich, dass er in die gleiche Herrlichkeit hineinschaute, auch wenn er etwas anders die Dinge beschreibt, aber kaum anders, sondern er sieht also Dinge, die Hesekiel gesehen hat. Wir sehen dann zum Beispiel, er sieht vier Wesen, und ein Wesen war ein Löwe, also glich einem Löwen, sagt er, eines einem Stier, das dritte sein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte einem fliegenden Adler. Nun, Hesekiel sagt, er sah vier solche Wesen, und jedes Wesen hatte alle vier Eigenschaften. Also von der einen Seite war der Stier, von der anderen Seite der Adler, von der anderen Seite der Mensch, sodass jedes der vier Wesen alle diese Eigenschaften hatte. Aber wir müssen, das ist einfach erklärbar, denn wenn zum Beispiel, wie es hier beschrieben wird, Johannes nur durch eine Tür hineinschaut, was sieht er? Er sieht immer nur ein Gesicht von allen vieren. Gott offenbart es so, wie es notwendig ist zu jeder Zeit, und deswegen macht es uns keine Schwierigkeiten, wie er es beschreibt. Aber er zeigt dann wieder, er geht dann wieder zurück zu der Offenbarung des Herrn an Jesaja, wo es hier heißt, die vier lebendigen Wesen hatten sechs Flügel ringsherum. Sie waren voller Augen, und voller Augen zeigt, dass sie ein Vielfaches mehr Erkenntnis hatten wie wir, sahen, was wir nicht sehen, in ihrer Einsicht vollkommen waren, in dem, was sie erkennen konnten, weit besser ausgestattet waren wie wir. Und sie rufen bei Tag und bei Nacht, ich bin Vers 8b, heilig, 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 ist der Herr Gott der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Heilig, 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 abgesondert, erhaben, außergewöhnlich, unvergleichlich, herrlich, ehrfurchtsgebietend. Und was auch immer wir, wie auch immer wir versuchen, das zu beschreiben, ein Gott, der vollkommen ist an Reinheit, der nichts Unreines anschauen kann, der die Gottlosigkeit hasst, wie wir es gesehen haben, der steht hier. Und die Engel selbst, sagt uns Jesaja, nahmen zwei Flügel und verbargen sich vor diesem Angesicht Gottes und riefen heilig, heilig, heilig. Wenn wir Jesaja aufschlagen, dann lesen wir in Kapitel 4 und 5, dass Jesaja sechsmal ruft, wehe denen, die Böses gut und Gutes Böse nennen und so weiter. Wehe denen, die groß sind in ihren eigenen Augen, wehe denen. Und als er dann in die Heiligkeit Gottes, vor der Heiligkeit Gottes steht und in den Thronsaal Gottes hineinschaut, wisst ihr, was er dann sagt? Wehe mir. Wehe mir. Der Prophet muss sagen, wehe mir, das kann ich nicht ertragen. Und der Herr reinigt seine Lippen und gibt ihm den Auftrag, von dieser Heiligkeit zu reden. Schaut, hier ist der Bezug dazu. Er sagt, die 24 Ältesten rufen heilig, die vier lebendigen Wesen rufen heilig, 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 ist der Herr Gott der Allmächtige. Und dann fällt alles vor diesem Thron nieder und alles betet an. Die 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen. Und sie beten wen an? Den, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Krone nieder. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, sie bekennen, diese Krone gehört dem, der uns die Krone gegeben hat. Er ist würdig zu nehmen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Sie sehen den Schöpfer, den Erhalter. Sie sehen den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und der kommen wird. Sie sehen den Ursprung aller Schöpfung an und den Ursprung allen Lebens. Herr, öffne unsere Augen, dass wir den sehen, der so auf dem Thron sitzt. Die Offenbarung geht aber weiter. Aber vielleicht machen wir ganz kurz eine Pause. Wir hatten heute Morgen den Herrn Jesus in seiner Souveränität, in seiner Herrlichkeit, dass er in dem Ausmaß der Gottlosigkeit, als er gekreuzigt wurde, souverän die volle Kontrolle über alles hatte, was geschah, die Sicherheit, mit der er hineinging, weil er wusste, Gottes Thron steht fest und hier geschieht nur, was Gott sagt. Und das ist etwas, was hier hervorkommt, auch was wir sehen sollen. Denn die ganze Offenbarung zeigt ja, beschreibt ja ein Chaos auf Erden, ein Ausbruch, ein Gelöstwerden der ganzen kosmischen Kräfte. Philipp sprach erst von der Sicherheit der Sterne und der Sternenbahnen. In der Offenbarung lesen wir, dass all das durcheinander gerät, mit Folgen, mit großen Folgen und Katastrophen. Und was wir lernen sollen ist, über diesem herrscht bis ins jede Detail dieser König der Könige. Und sein Thron steht darüber. Und selbst wenn aus unserer Sicht das Durcheinander überhand nimmt und die Gottlosigkeit übermäßig ist, dieser Thron heilig ist und heilig bleibt und vollkommen dasteht. Gestern sagte mir jemand, sieh doch das Chaos hier auf der Erde und dann glaube an Gott. Er hat die Bibel nicht gelesen. Er hat die Bibel nicht gelesen. Sie sagt sehr deutlich, dass dieses Chaos ein Teil seines Planes ist. Aber dass er dieses Chaos beseitigen wird zu einer vollkommenen Herrlichkeit eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Merken wir brauchen diese Sicht, wenn wir die Erde betrachten, wenn wir das Leben bewerten, wenn wir unser Leben bewerten und wenn wir unsere Entscheidungen treffen. Darum braucht der Herr, bringt Gott uns diese Offenbarung und sagt, schau hinein und mache deine Entscheidungen nicht abhängig von dem, was du siehst, sondern was ich dir mitteile, was ich dir sage, worauf du dein Fundament bauen darfst. Das Wort Gottes ist gewiss und es ist sicher. Es ist sicherer als deine eigene Wahrnehmung. Es ist sicherer als das, was du siehst. Asaf leidet unter der Gottlosigkeit, dass er wirklich in große Zweifel kommt, bis er Gott sah. Da ordnete sich alles. Und seht, genau das brauchen wir auch. Aber dazu noch etwas später. Nun sehen wir die Handlung in 5. Und während der hineinschaut in diesen Thron, hat der auf dem Thron ein Buch mit 7 Siegeln. Um es kurz zu erklären, ab Kapitel 6 werden die 7 Siegel beschrieben. Um die, die sich nicht bewusst sind, was das bedeutet, das kurz ihnen zu helfen, die Dramatik des Ganzen zu sehen. Eine Erinnerung, das erste Siegel ist der Antichrist mit seiner ganzen Auflehnung gegen Gott. Das zweite Siegel ist Krieg, Tod, der Tod, der Hunger und so weiter, die Christenverfolgung, Erdbeben, Gewalt, Naturkatastrophen, ein Siegel nach dem anderen enthüllt schreckliche Katastrophen auf der Erde. Ich will es einfach nur mal kurz fassen. Das sind die 7 Siegel. Diese Siegel sind auf diesem, mit diesen 7 Siegeln ist das Buch versiegelt. Und nun fragt ein Engel in den Himmel hinein, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, seine Siegel zu brechen? Das heißt, diese Gerichte, dieses Handeln Gottes kann nicht kommen, bevor nicht diese Siegel geöffnet werden. Und dann kommt Vers 3, und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Alle Lebewesen im Himmel und auf Erden hatten nicht das Recht, die Erde und der Himmel und selbst die unter der Erde, selbst die Reiche der Finsternis wurden überprüft und nichts gab es im ganzen Universum, das dieses Buch öffnen konnte und niemand durfte nicht mal hineinblicken. Vers 4, und ich weinte sehr. Warum weint Johannes sehr? Johannes hat wahrscheinlich verstanden, dass es absolut entscheidend ist für die Erfüllung aller Verheißungen Gottes, für die Vollendung dessen, was Gott verheißen hat, dass diese Siegel geöffnet werden. Sonst hätte er nicht geweint. Er wusste, dass wenn das nicht geschieht, etwas sehr Dramatisches, Gottes Wort nicht zu seinem Gott nicht zu seiner Vollendung kommen würde, wie er es zugesagt hat. Er weint, weil es niemanden gab. Und schaut, da redet der Engel zu ihm und sagt, weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Das war die Verheißung aus dem Alten Testament, dass einer von den Nachkommen Davids, der König, der sozusagen als Folge, als Nachkomme Davids auf dem Thron sein würde, dass er würdig ist, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und dann wird dieser Löwe, nämlich diese Charakterzüge Gottes, werden in seiner Vollkommenheit dargestellt durch den Löwen als König auf dem Thron. Dann wird dieser Charakterzug des Herrn Jesus ergänzt mit dem Lamm. Vers 6, und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welches die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Der Einzige, der würdig war im Himmel, der Einzige, der würdig war vom Himmel, von der Erde und unter der Erde, war das Lamm. Dieses Lamm kommt und öffnet, ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und nun fallen Himmel und Erde vor dem Lamm nieder und vor dem Thron. Und sie beten an. Und sie beten an. Uns fehlt die Zeit, aber ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Gebete der Heiligen alle da sind vor dem Lamm und vor dem Thron. Du betest nicht vergeblich. Du betest nicht vergeblich. Und wenn du dich auch fragst, wann wird der Herr endlich hören? Und wann wird er endlich kommen? Und wann wird er Gerechtigkeit aufrichten? Er sagt hier, diese Gebete sind da vor dem Thron Gottes. Und das ist schon etwas ganz Erstaunliches. Es liegt an dem Lamm. Es liegt an der Herrlichkeit des Lammes und dem, der Autorität, die er dort hat. Und dann heißt es, und sie singen ein neues Lied, Vers 9. Und sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Seht, sie beten das Lamm an und sagen, das Lamm ist würdig. Warum ist das Lamm würdig? Weil es geschlachtet worden ist. Es zeigt, dass die Würdigkeit des Lammes, diese Gerichte über die Erde zu bringen und die Welt zu vollenden, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, darin begründet ist, dass es bereit war, geschlachtet zu werden. Gott hätte das Recht, die Erde zu richten aufgrund seiner Majestät und Schöpfermacht und Herrlichkeit und seiner Souveränität. Gott selbst offenbart sich in seiner Herrlichkeit darin, dass er dir das Recht nur dem zuspricht, der Mensch geworden ist, der mitfühlen kann wie wir, in gleicher Weise. Und der die Ungerechtigkeit des Menschen an seinem eigenen Leib getragen und erlitten hat. Damit vor dem ganzen Universum die Gerechtigkeit Gottes in vollkommener Weise dargestellt wird. Dass er nicht einfach nur als souveräner, allwissender Herrscher über die Welt richtet, sondern als der, der selbst Mensch geworden ist und das größte Unrecht, das es je auf der Erde gab, an seinem eigenen Leib erfahren hat. Der ist der Richter. Dieser Text aber, und wir wollen hier wirklich vor Augen halten, sie beten den Erlöser an, aber dieser Text ist der Text, wo die sieben Siegel geöffnet werden. Das heißt, dieses Lamm, der Herr Jesus, ist der, der Hungersnot und Tod und Seuche und Erdbeben und Naturkatastrophen über die Erde bringt, dass ein Drittel der Tiere stirbt, dass die Wasser verseucht werden, dass das ganze Universum in Durcheinander gerät. Dies ist der, der würdig ist und er bringt es. Er bringt es auf die Erde. Das Lamm, das geschlachtet worden ist und die Heiligen zum Thron Gottes bringt, und wir müssen uns das vorstellen, wir Sünder, wir, die wir ungerecht waren, die wir gesündigt haben gegen den heiligen Gott, die wir nie und nimmer bestehen können, werden vor dem Thron Gottes stehen, aufgrund des Lammes. Aber aufgrund dieses Lammes kommen auch alle Gerichte auf die Erde. Es gibt so viele Höllenleugner in der heutigen Zeit. Und selbst wenn sie es nicht öffentlich leugnen würden, dass sie nicht an die Hölle glauben, so reden sie nicht davon und tun so, als würde es die nicht geben. Und es gibt so viele Christen, die weigern sich, den Schrecken Gottes anzuerkennen und den Herrn Jesus zu fürchten. Und sie reden immer nur von der Liebe des Herrn. Hier sehen wir den, der die Sünde hasst aufs Äußerste. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, sagt uns der Psalm. Das ist der Herr Jesus, das ist der Herr Jesus. Und der Hebräerbrief wiederholt das und sagt, das ist der Herr Jesus. Darum ist er so außerordentlich. Darum ist er so besonders. Und erst wenn wir verstehen, wie sehr er die Sünde hasst, verstehen wir, wie anbetungswürdig dieses Lamm ist, wenn wir einmal vor dem Thron Gottes stehen werden, um ihn anzubeten. Erst wenn beide Dinge da sind und beide Dinge zusammenkommen, erst wenn wir sehen, dass das Lamm ein Lamm ist, das zürnt und auf ewig gegen Sünde zürnen wird und gleichzeitig Sünde errettet, fallen wir so nieder, wie wir niederfallen sollen. Der Herr möge uns die Augen öffnen für diese Herrlichkeit, für die Herrlichkeit des Lammes in jeder Hinsicht. Jemand hat mal gesagt, ich glaube Paul Washer war es zu den Evangelien, die meisten Aussagen über die Hölle kommen direkt aus dem Munde des Herrn Jesus. Die meisten Aussagen über das endgültige Gericht und der Rauch ihrer Qual, sagt Offenbarung, steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit über alle, die den Herrn hassen und die unter das Gericht dieses Lammes kommen. Die Offenbarung dieser Wahrheit kommt direkt von dem Lamm, das geschlachtet worden ist. Und es zeigt uns nochmal die Liebe Gottes, so als würde Gott das ganze Ausmaß seines Zorns über die Sünde nicht so darlegen, wie es wirklich ist, und die Konsequenzen dieser Sünde, bis er seinen Sohn sendet, indem er die Vollkommenheit seiner Liebe und seiner Herabneigung gleichzeitig den Menschen vor Augen stellt, damit alle Welt, die aufrichtig ist, wie diese vier Wesen, wie die Ältesten hier vor dem Thron, wenn die Gerichte Gottes die Erde treffen, anbeten und sagen, du bist würdig zu nehmen, Lob, Preis und Ehre. Wenn ihr genau hingeschaut habt, seht ihr hier, dass der Herr Jesus mehr Eigenschaften bekommt als Gott der Vater. Ist dir schon mal aufgefallen? Bekommt er mehr Ehre als der Vater? Merken wir, diese Diskrepanz schaffen wir nur in unserem Kopf, weil wir Dreieinigkeit nicht verstehen. Jede Anbetung des Vaters ist ein Lobpreis des Sohnes. Jeder Lobpreis des Sohnes ist eine Anbetung des Vaters. Da gibt es keine Konkurrenz. Der Vater ist höchstmöglich geehrt, wenn du seinen Sohn rühmst. Und wer den Sohn nicht rühmt, ehrt auch den Vater nicht. Und der Heilige Geist ist eins. Und wird er gerühmt, wird der Vater gerühmt, wird der Sohn gerühmt. Und umgekehrt, es gibt hier keine Diskrepanz, keine Konkurrenz. Und natürlich loben wir den dreieinigen Gott, indem wir die Herrlichkeit sehen in dem Auftrag der unterschiedlichen Personen. Aber es ist nie eine Konkurrenz, es ist nie eine Konkurrenz. Sie sind vollkommen eins in ihrem Plan und in ihrer Herrlichkeit. Und es wäre töricht, nicht zu sehen, wie jeder Einzelne von ihnen eine besondere Aufgabe hat. Aber wir dürfen nie denken, dass wir dem einen weniger Ehre geben, weil wir den anderen ehren, und dem anderen weniger ehren, weil wir den einen ehren. Aber wenn wir einen nicht ehren, ehren wir auch den anderen nicht. Gemeint ist, wenn wir ihn verwerfen, nicht anerkennen. Deswegen ist kein Mensch ehrt den Vater, der nicht den Herrn Jesus Christus ehrt, der nicht seine Herrlichkeit sieht, der nicht an ihn glaubt, dessen Hoffnung nicht Christus ist. Jede Religion ist nichtig, die nicht Christus als Gott anerkennt. Weil Gott nicht geehrt wird, wenn der Sohn nicht geehrt wird. Die Zeit ist um, und trotzdem lasst uns einmal ganz kurz noch, es heißt hier, dass alles im Himmel und auf Erden niederfällt und anbetet und den lobt, der gepriesen ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, was bedeutet das für uns? Wir haben schon mal ein paar Mal etwas Bezug genommen, gerade wenn wir das Ausmaß der Offenbarung das Ausmaß der Gerichte in der Offenbarung lesen. Nicht umsonst hängt das als Schrecken über die ganze Gesellschaft. Man muss nur bei YouTube mal Apokalypse angeben und man merkt auf einmal, wie die Angst vor der Zukunft, vor einer Erde im Chaos, die Menschen beherrscht. Das ist wirklich wahr. Es sind wirklich furchtbare Gerichte. Ich wiederhole, unser Text sagt uns, sie kommen vom Thron Gottes. Liebes Kind Gottes, fürchte dich nicht. Gott hat es so offenbart. Und siehst du, dass die Bosheit überhand nimmt und Gesetze erlassen werden, die zur Zerstörung des Volkes, für die Zerstörung des Volkes Gottes bestimmt sind und zur Ausrottung des Volkes Gottes, wie man öffentlich Gott lästert und flucht und wie man sich zusammentut, um den Höchsten vom Thron zu stürzen, dann siehst du hier die vollkommene Kontrolle. Er ist es, der es bestimmt hat. Er ist es, der es lenkt. Er ist es, der die Grenzen setzt. Er hat es bestimmt, dass es so zur Vollendung kommen muss. Kind Gottes, bete an. Bete an, weil der Herr kommt. Bete an, weil die Erlösung naht. Bete an, weil der Tag naht, wo diese Herrlichkeit offenbar wird. In der Offenbarung sehen wir, dass die Heiligen Gott anbeten für die Hölle. Kannst du das nicht? Dann deswegen, weil du die Herrlichkeit nicht ganz begreifst. Wir werden Gott anbeten. Warum? Weil dann hassen wir die Sünde mit dem Hass, mit dem er sie hasst. Wir werden Gott anbeten für seine Gerechtigkeit. Warum? Weil wir dann endlich mit ihm übereinstimmen, unsere Sinne nicht pervertiert sind durch Anpassung und Zeitgeist. Aber hier wollen wir noch ganz kurz zurückblicken auf die Ermahnung des Herrn Jesus an die sieben Gemeinden. Sieh, wer der Thron ist. Sieh, das Lamm. Sieh, die besondere Stellung des Lammes. Sieh, die außergewöhnliche Stellung dieses Lammes Gottes im ganzen Universum. Merkst du jetzt, warum es so fatal ist, wenn du deine ersten Liebe erkaltest, Ephesus? Wenn er nicht mehr deine erste Liebe ist? Wenn es in deinem Herzen nicht genau diesen Platz gibt für den Herrn Jesus, den du siehst, den er hier im Himmel hat, einzigartig, über alle erhabenen Wesen, weit erhaben. Da, wo der ganze Himmel, der voller Reinheit ist, unwürdig ist, ist das Lamm würdig. Warum lässt du zu, dass dein Herz sich an Dinge hängt, die weit weniger sind, weit, weit weniger, unvergleichlich weniger sind, als der, der geschlachtet worden ist. Sieh doch Jesus, sieh den, der geschlachtet worden ist, sieh zu welcher Stellung und Höhe er seine Kinder erhebt. In diesen Thronsaal führt er seine Heiligen hinein und setzt sie auf Thronen. Oh, du solltest darum eifern, darüber wachen, Sorge tragen, dass dein Herz in der ersten Liebe bleibt. Und es sollte dir eine Freude werden. Ich sage es mit dem Bewusstsein, dass es mich herausfordert, dass es uns alle herausfordert. Ich stehe hier nicht über euch in keinerlei Weise. Im Gegenteil, diese Ermahnung an Ephesus gilt mir. Aber sollte es nicht dann unsere Freude sein, für dieses Lamm zu leiden? Ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage, sagt er in Smyrna. Ihr werdet verfolgt werden, wer mit euch schmähen, wer mit etliche von euch umbringen. Die ersten Christen freuten sich, als sie für dieses Lamm leiden durften, denn dieses Lamm ist würdig geworden, weil es das Lamm Gottes geworden ist. Habt ihr gemerkt, das Lamm ist nicht einfach nur ein Lamm, sondern er sah im Himmel das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es hatte immer noch die Merkmale des hingerichtet Wordenseins. Und sie beten das an, das Lamm, das hingerichtet worden ist. Es macht das Leid für Jesus gering. Es macht das Leid für den Herrn Jesus zu einer Freude. Es erhebt es zu einer Ehre. Wenn du also verspottet wirst, wenn man also sagt, wie, du machst nicht mit, obwohl wir das alle machen, was bist du denn für einer? Soll das nicht deine Ehre sein? Du zeigst öffentlich, dass du dich auf die Seite des Lammes stellst und du sagst, es ist meine Ehre, als einer erkannt zu werden, der dem Lamme nachfolgt, wohin es auch geht. Fordert es uns nicht heraus anzuerkennen, dass wir in einer Welt der Auflehnung gegen Gott liegen und richtet es nicht wieder neu unser Denken aus, wie fatal es ist, wenn wir dann die Freundschaft dieser Welt suchen? Kompromisse machen? Erfüllung und Befriedigung in diesem Leben suchen? Uns gefangen nehmen lassen von Diesseitigen? Hören wir doch nur, wie Paulus es im Philipperbrief sagt. Er sagt, deren Gott, der Bauch, deren Ehren, ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Irdisch gesinnt. Irdisch gesinnt ist wirklich eine Versuchung. Martha war irdisch gesinnt in dem Moment, wo sie mit dem Herrn Jesus und mit Maria haderte. Aber merken wir, wie entscheidend es ist, dass wir unser Herz, bewahren, doch nicht uns dem Zeitgeist anzupassen, um Kompromisse zu machen. Merken wir, dass es entscheidend ist, dass wir das, was wir leben, das, was wir bekennen, auch wirklich sind und nicht zufrieden sind mit einem Schein? Merkt ihr, wie entscheidend es ist vor diesem Thron, dass wir auch als solche erfunden werden, die vor dem Thron Gottes heute leben? Paulus sagt, ich lebe vor dem Gott, der mein Herz überprüft. Heute haben wir im Psalm 139 gelesen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, erfahre, wie ich es meine. Wenn das nicht das ist, was dein eigenes Leben charakterisiert, bist du genau wie Sardes, nämlich geistlich tot. Dein Christentum ist selbst gemacht. Du lebst nicht mehr in der Abhängigkeit von ihm, im Bewusstsein, dass du abhängig bist von seinem Urteil. Suche das Echte. Er ist ein mächtiger Erlöser. Du brauchst ja nicht ihm was vormachen. Er nimmt dich ja. Er ruft dich sogar. Er ruft dich zu kommen, wie du bist. Aber ehrlich, aufrichtig, als Bekenner deiner Schuld, als jemand, der übereinstimmt mit seinem Urteil, um seine Vergebung zu suchen, seine Erlösung. Seht, wie fatal es ist, wenn Menschen mehr lieben, was sie sein wollen, als dass sie ehrlich vor Gott erscheinen und sagen, Herr, beurteile du mich, komm du zu mir, gib mir, was ich brauche, um vor deinem Thron zu stehen, gib mir, was ich heute brauche, um deine Herrlichkeit zu proklamieren. Stattdessen sagen sie sich selbst immer, wie fromm sie sind und wie heilig und wie hingegeben und was sie alles haben und so weiter. Man redet sich alles Mögliche ein. Dabei ist dieses Lamm, das Lamm, das 7 Augen hat und gleichzeitig das geschlachtete Lamm ist, das Sünder ruft, zu ihm zu kommen mit ihren Sünden, um Vergebung und Erlösung zu empfangen. Und alles, nicht nur Vergebung und zur Erlösung, sondern die ganze Herrlichkeit, die sie brauchen, um in seine Herrlichkeit einzugehen, um dann noch alles zu empfangen, was er verheißen hat. Und sollte das uns nicht treiben, herausfordern? Ich bin bei Philadelphia. Seine Zeugen zu sein? Trotz Widrigkeiten, trotz Schwierigkeiten, trotz Nöte? Wir haben das Evangelium, das Gottes Kraft ist zum Heil jedem Glaubenden. Der Blick in diese Herrlichkeit sollte das Evangelium wieder in unsere Herzen legen und es wieder sozusagen, dass wir wie ein Schlauch werden, der zum Platzen voll ist, dass wenn wir Menschen sehen, die verloren sind, unser Herz uns drängt, unser Innerstes uns drängt, ihnen das zu sagen, was sie wissen müssen, um vor diesem Lamm zu stehen. Er gab sein Evangelium, er gab eine Botschaft, durch die der Mensch errettet wird. Und er gab sie uns als seinem Volk. Schau doch nicht auf deine kleine Kraft. Sieh auf den, der die Macht hat, Tote lebendig zu machen. Und rede von dem, was er getan hat, in deiner Schwachheit. Vertrau auf Gottes Kraft. Und darum kümmere dich darum, dass du dieser Botschaft gegenüber nie abkühlst, lau wirst. dass es nicht irgendwann nur etwas ist, was ein Teil deines Lebens und deines Denkens und deiner Identität bestimmt, sondern dass es die Grundlage deiner Entscheidungen ist. Dass dein Herz brennend bleibt. Paulus sagt in Thessalonichern, seid brennend im Geist. Seid brennend. Kämpfe darum, dass du jeden Tag erfüllt mit dem Heiligen Geist kein Vertrauen auf dich hast, auf dich selbst hast, sondern dass dein Vertrauen der Herr Jesus ist. Die Hilfe des Heiligen Geistes. Und so merken wir, hineinschauen in Gottes Herrlichkeit richtet unsere ganze Sichtweise, unser ganzes Urteil aus. Wir brauchen die Offenbarung dieser Herrlichkeit. Dieses Hineinschauen in den Thronsaal Gottes gibt nochmal eine besondere Betonung über jede Ermahnung an jede Gemeinde. Darum war mir das so wichtig, dass wir genau da hineinschauen und gleichzeitig unsere Sinne ausrichten, unsere Perspektive erneuert wird. Die ganz einfachen Aufforderungen des Alltags, im Lichte der Herrlichkeit zu sehen, die der Herr offenbaren wird zu seiner Zeit und an der wir teilhaben dürfen durch den Glauben. Wenn du noch nicht errettet bist, suche den Herrn. Suche den Herrn Jesus. Bitte Gott, dir zu zeigen, welchen Wert er in seinen Augen hat. Und bitte, dass du diese Herrlichkeit siehst und die Herrlichkeit seines Todes und seines Sterbens und seiner Herabneigung und seines Rufes, dass du zu ihm kommen sollst. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschubsen, hat er gesagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen. Lass uns eine kurze Zeit der Stille haben und ich schließe mit dem Gebet. O Herr Jesus, Gott des Himmels und der Erde, wir kommen zu dir, weil wir abhängig sind von der Hilfe deines Heiligen Geistes, damit dein Wort in uns Raum hat und solchen Raum hat, dass unser Denken verändert und prägt, unsere Sichtweise erneuert, unseren Bund erneuert dir gegenüber, unsere Ziele ausrichtet, unseren Ekel und unsere Liebe auf einem ewigen Boden stellt. O Herr, wir bitten dich, nimm all das weg, was wir hassen, aus der Selbstsucht heraus. Und gib, dass wir hassen, was du hast. Nimm all das weg, was wir lieben, um unseres Fleisches willen. Herr, gib uns, dass wir dich lieb haben, der sein Leben gegeben hat, um uns zu erlösen aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Komm mit deinem Geist, erneuere unser Denken, mach uns zu deinen Zeugen in dieser Zeit, auf dieser Erde, solange wir hier leben. Richte uns aus, die Dinge dieses Lebens so zu gebrauchen, dass dein Name geehrt und gepriesen wird. Komm und wirke du in deinem Volk. Gib deinem Volk die Erneuerung, die es braucht. Herr, gib uns Erweckung. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du gesagt hast, dass du das Wollen und das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen wirkst. Darum kommen wir zu dir. Höre uns um Christi willen. Vollende uns zu jedem guten Werk, indem du in uns tust, was vor dir wohlgefällig ist. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Amen.